Gleich geht's los mit dem Bilanzbriefing, präsentiert von CornerTrader, der digitalen All-in-One-Banklösung für Ihre Investments.
Bilanzbriefing mit Dirk Schütz.
In unserer Serie zur sinnhaft schwer durchdringbaren Bonuslogik ist in dieser Woche ein neues Highlight hinzugekommen. Und da ist es schon fast tragikomisch, wie ein Schweizer Traditionshaus klischeehaft alle Vorurteile über die losgelöste, geldgetriebene Bankerkaste bestätigt. Da bezieht also der neue Bär-Chef Stefan Bollinger fast 24 Millionen Franken. 16 Millionen als Ablösezahlung von seinem vormaligen Arbeitgeber Goldman Sachs, 8 Millionen als Salär. Und der ebenfalls frische VR-Präsident Noel Quinn bezieht mit knapp 2 Millionen Franken mehr als das Doppelte seines Vorgängers Romeo Lacher. Als die UBS Sergio Ermotti für sein Comeback-Jahr 2023 für 9 Monate 14,4 Millionen Franken zahlte, war der Aufschrei groß, weil findige Rechner das Jahressalär auf fast 20 Millionen taxierten. Doch der Verwaltungsrat zeigte sich lernfähig. Auch für 12 Monate blieb das Paket in den Folgejahren immer unter 15 Millionen. Botschaft: Wir haben verstanden. Das lässt sich für den Bär-Verwaltungsrat nicht sagen. Die Bank, Inbegriff des Zürcher Finanzadels, geriert sich wie ein extraterrestrischer Geldkonzern, der Söldnern die Chance zur Saldiermaximierung offeriert. Nun kann niemand von Bollinger erwarten, auf die aufgestauten Zahlungen seines vormaligen Arbeitgebers zu verzichten. Doch Ex-Präsident Lacher, der Bollinger holte, muss sich fragen lassen, kann ein Mann diese 16-Millionen-Gabe wert sein? Vor Bollingers Intronisierung wurde auch die UBS-Schweiz-Chefin Keller-Busse als Kandidatin gehandelt. Dass sie ebenfalls eine zweistellige Ablöse gekostet hätte, galt als Grund für ihre Nichtrekrutierung. Bolliger war dem Verwaltungsrat offenbar den Geldsegen wert, obwohl er keine CEO-Erfahrung hatte. Der Aktienkurs stagniert seit seinem Antritt. Dass das Kontrollgremium dann auch noch das Salär des CEO um 2 Millionen erhöhte, zeigt eine Kapitulation vor dem globalisierten Geldgewerbe. Die Paketverdoppelung von Quinn, der das Präsidium auch noch aus London leitet, rundet das trübe Bild ab. Other people's money im Quadrat. Am Schluss tut er doch noch etwas für sein Geld. Ende letzten Jahres hatte der Nestle-Veteran Peter Brabeck im großen NZZ-Interview geklagt, dass ihn der Verwaltungsrat trotz seiner Position des Chairman Emeritus nie um Rat gefragt habe, was ihn allerdings nicht daran hinderte, 9 Jahre Büro und Assistentin des Nahrungsmittelkonzerns in Anspruch zu nehmen. Weil ihm Nestle das nette Paket strich, verabschiedet sich der 81-Jährige an der Generalversammlung vom 16. April von Amt und Würden, allerdings nicht ohne Getöse. Das ist nicht mehr die Firma mit den Werten, wie ich sie hatte, sagte der Österreicher Ende Januar seinem Hausblatt Kleine Zeitung. Jetzt meldete er sich ein weiteres Mal flächendeckend via NZZ zu Wort und bestätigt die Nestle-Strategie, in Krisengebieten weiter zu produzieren. Nestle ist immer und überall vor Ort geblieben, außer einer Fabrik wurde zerbombt oder wir wurden rausgeschmissen. Brabeck betonte allerdings, dass er nicht mehr im Namen des Unternehmens spreche. Doch es gebe keine Hinweise, dass sich an dieser grundsätzlichen Haltung der Firma etwas geändert habe, versicherte die NZZ pflichtschuldig. War Brabecks Wortmeldung mit der aktuellen Führung abgestimmt? Wohl kaum. Rechtfertigt der Erkenntniswert den großen Auftritt? Nun ja, ist der Verwaltungsrat froh, ihn in 4 Wochen endgültig verabschieden zu können? Sehr wahrscheinlich. Lange haben wir nichts von ihr gehört. Die Bühne überließ sie zuletzt lieber ihrem operativen Vormann Stefan Walter. Doch zum Jubiläum gönnte sich Schindler-Präsidentin Marlene Amstatt einen Auftritt vor der Analystenvereinigung SFAA. Denn heute genau vor 3 Jahren, einem grauen Märzmontag, durchlitt die UBS die schwierigsten Stunden der jüngeren Geschichte. Am Abend zuvor war die CS-Übernahme fixiert worden. Es lautete die Frage, wie würden die Märkte reagieren? Bei Börseneröffnung sank die Aktie um bis zu 4%. Doch am Tagesende ging sie mit einem Plus von 1,3% aus dem Handel. Operation gelungen. Sagen wir es so, der Anteil der FINMA an diesem Erfolg war überschaubar. Amstadt werkelte mit ihrem Team bis zum Schluss an einer Abwicklung der CS und war in dem Machtpoker zwischen UBS-Präsident Kelleher und Finanzministerin Keller-Sutter und Nationalbankchef Jordan eher eine Randfigur. Das lag auch an der Genese der Krise. Geglänzt hatte die FINMA milde formuliert im Umgang mit der Pannenbank nicht. Dafür zeigte sich jetzt umso entschlossener, besonders bei den scharfen Kapitalanforderungen an die UBS. Es sei nicht die Frage, ob wir die Lehren aus dem CS-Fall gezogen haben, verkündete Amstadt in ihrer Rede, sondern ob wir bereit sind, sie umzusetzen. Da bleibt ein Stoßgebet. Warum hat die FINMA all ihre Befugnisse, die ja schon damals zur Verfügung standen, bis hin zum Gewährsanzug der Bankführung nicht selbst umgesetzt? Wir trauern zum dreijährigen CS-Todestag. Laut Wirtschaftskalender veröffentlichen die Konjunkturforscher von Buck Economics nächsten Mittwoch ihre Prognosen in Zeiten des Krieges. Es wird zwangsläufig eine große Szenarienschlacht werden. Noch stehen die Signale am Ende dieser dritten Kriegswoche für die Schweizer Wirtschaft erst auf Gelb, nicht auf Rot. Zwar ist der SMI seit dem Kriegsbeginn um 10% gefallen. Doch bleibt der Ölpreis unter 100 Dollar, wird das KOF wohl das Wachstum von 0,9% für die Schweizer Wirtschaft in diesem Jahr bestätigen. Wie schrieb sie doch weise in ihrem letzten Papier vom 5. März, nicht jede Schlagzeile verändert die Prognose, aber sie verändert, worauf man achten muss. Bleiben wir wachsam. Herzliche Grüße, Ihr Dirk Schütz.
Bilanz Briefing.